Freue mich, dass ich hier heute stehen kann. Und es ist der Gottes Segen für uns, dass wir zusammen hier bleiben können. Vor einigen Tagen sprach ich mit meinen Kollegen. An seiner Wand hier ein Kalender, in dem sorgfältig die Tage und Wochen abgestrichen waren. Ich fragte ihn, was er da markiere. Und er antwortete, dass er so den Urlaub erwerte. Über mehrere Monate hinweg strich er Tag für Tag ab in freudiger Erwartung vor etwas Wichtigem. Ähnlich war es auch früher. Mein ehemaliger Chef zählte über ein Jahr lang die Tage bis zu seiner Pensionierung. Auch er strich die Tage mit Freude ab und sagte glücklich, nur noch 100 Tage bis zur Rente. Letzte Woche hat Pastor Peter über die baldige Wiederkunft Christi gepredigt. Und ich dachte, erwarten wir seine Wiederkunft ebenso sehr, wie wir auf eine Reise ans Meer freuen. Ist sein Kommen für uns ein ersehntes Ereignis? Bereiten wir uns wirklich auf die Wiederkunft Jesus Christus vor? Dieses Jahr findet in Basel viele Veranstaltungen statt. Der Eurovision Song Contest und Frauenfußballmeisterschaft. Schon lange vorher kann man sehen, wie Vorbereitungen getroffen werden. Bühnen werden aufgebaut, Fanzonen eingerichtet. Alles deutlich darauf hin, dass ein großes Ereignis in der Stadt bevorsteht. Johannes der Täufer verkündete, tut Buße, denn das Himmelreich ist näher herbeigekommen. Wie schon gesagt, die Gläubigen haben das Kommen Jesus Christi erwartet. Diese Wartet ist die Kirche zu jeder Zeit begleiten. Die gesamte Zeit der Kirche in eine Zeit des Wartens. Schon von Johannes, dem Täufer, wartete das Volk Gottes auf den Messias. Johannes symbolisiert das Ende des Alten Testaments und den Beginn des Neuen Testaments. Johannes, der Täufer, ist der letzte Prophet auf Alten Bundes und zugleich der erste Heilige und Märtyrer des Neuen Bundes. Über eine lange Zeit vor Christus wartet die Menschen auf das Kommen des Messias. Wenn wir das Alte Testament lesen, sehen wir, dass es mit einer Prophezeiung über Johannes den Täufer endet. Er ist derjenige, der von Weg des Herrn bereiten soll. Davon spricht auch der Prophet Jesaja und Prophet Malachia. Kapitel 3 lesen wir. Siehe, ich sende meinen Boten, der von mir hier den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel gekommen der Herr, der ihr sucht. Und der Engel des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscharen. In diesem Vers sehen wir drei Personen. Gott, den Vater, der spricht uns als Herr der Herrscharen bezeichnet wird, denn der Engel oder Bote, der Johannes der Täufer ist, und schließlich Jesus Christus selbst, der hier als Herr bezeichnet wird. Nachdem Malachi des Kommen Christus und Johannes des Täufers, den der Weg den Herr bereiten sollte, angekündigt hatte, vergingen mehr als 400 Jahre. Unser Warten auf den Herrn ist also nicht der erste in der Geschichte. Es war eine Zeit des Schweigens. Zur Zeit der Könige gab es Propheten, es gab prophetische Schulen. Ein Mensch konnte zu einem Propheten gehen und ihm zu Rat zu wichtigen Fragen bitten. Doch dann kamen 400 Jahre göttlichen Schweigens. Auch wir leben heute in einer Zeit des Schweigens. Die Bibel wird nicht mehr geschrieben. Und ähnlich wie die Menschen damals leben, wir in Erwartung von des Messias. Übrigens warten die orthodoxen Juden bis heute auf Ilja. In jüdischen Legenden und Geschichten, die in Osteuropa, insbesondere in der Ukraine, geschrieben wurden, gibt es Erzählungen darüber, wie Ilja kam, um den Armen zu helfen, am Hochzeit teilzunehmen. Und sie glauben auch noch heute, dass Elia bald kommt wird. Wir aber wissen, dass Johannes des Täufer jener Ilja war, der kommen sollte. Alle vier Evangelisten berichten von Dienst und der Predigt des Johannes. Das Markus-Evangelium beginnt sogar mit dem Dienst Johannes des Täufers. Nach einer langen Nacht ist endlich das Licht aufgegangen. Johannes sollte den Weg für den Herrn bereiten. Ich denke, damals bereitete man tatsächlich Straßen vor, wenn ein König kam. Man füllte Löcher auf, beseitigte Hügel, auf denen Weg des Königs hätte umkippen können, oder entfernte Steine, an denen sich das Pferd verletzen könnte. Aber Ilja bereitet nicht physische Straßen, er bereitete die Herzen der Menschen. Im letzten Vers des letzten Buches des Alten Testaments heißt es über Johannes, Malachi 4, und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern bekehren. Von dem Kommen Christi muss das einzige Herz vorbereitet werden. Da wir nicht wissen, was Christus kommen wird oder wann wir von ihm stehen werden, müssen wir unser Herz heute bereit machen. In Jesaja 40 lesen wir: Eine Stimme ruft, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn. Ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade und was Hügel ist, soll eben werden. Das Prophet Jesaja spricht davon, die Wege des Herzens gerade zu machen. Im Deutsch gibt es das Wort Steppe, das nicht übersetzt werden muss, weil das Wort Stepp ist ukrainische Wort. Und zunächst, ich habe in der deutschen Bibel ukrainische Worte gefunden. Und Steppe bedeutet, dass menschenleeres, weites Gebiet, oft eine Ebene ohne Bäume und Menschen. Übrigens gab es in der Steppe meist keine Straßen. Sich in einem Meer auf Gras zu orientieren, war nicht einfach. Bei uns sagt man heute scherzhaft über die Straßen in Dörfern. Das sind keine Straßen, das sind nur Richtungen. Das Erste und Wichtigste ist zu erkennen, ob wir überhaupt den richtigen Weg reparieren wollen. Sind deine Wege Gottes Wege? Wenn du keine Versorgung mit Gott gefunden hast, muss du Buße tun. Das griechische Wort Metanoia bedeutet wörtlich Sinnesänderung, Umdenken. Wenn du bereits gläubig bist, dann brauchst du deinen Weg auf eine Renovation. Der Umfang dieser Reparatur kann sehr unterschiedlich sein. In Basel werden die Straßen ständig repariert. Ich habe mir das mehrmals angesehen und nicht verstanden, warum man dort überhaupt repariert. Ich kann mit meinen bloßen Augen nicht erkennen, warum es dort nötig ist. Aber die Fachleute wissen genauer, wo eine Reparatur gebraucht wird. Sie haben hohe Qualitätsstandards und halten sich daran. Es ist leicht, offensichtliche Mängel bei anderen Leuten zu erkennen, zum Beispiel Alkoholismus oder Drogenabhängigkeit, da wissen wir sofort, diese Menschen brauchen Buße. Solche Menschen kann man mit den Steppenstraßen in der Ukraine vergleichen. Nach Regenfallen gibt es dort so viel Schlamm, dass selbst Panzer nicht durchkommen. Und Arme müssen warten auf Sommer. Es gibt Schicksale, die so verworfen sind, Umstände, die so kompliziert sind, dass Menschen denken, es gäbe keinen Ausweg. Aber das stimmt nicht. Der Herr kann solche Wege gerade machen. Er rettet den Sünder. Darüber hinaus bewegt Gottes Liebe die Menschen dazu, auch ihn zu lieben. In Lukas Evangelium heißt es, deshalb sage ich dir, ihre viele Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. In Lukas Evangelium wird eine Geschichte erzählt, wie Jesus Christus ins Haus einen Zöllner kam. In diesem Haus war auch Pharisäer und eine Frau, die in der Stadt als Sünderin bekannt war. Dort gab es drei Kategorien von Sündern und alle waren keineswegs arme Menschen. Der erste Sünder war ein Zöllner. Die Zöllner waren unbeliebt, weil sie die Menschen ausbeuteten. Sie verlangen von den Leuten mehr Geld als eigentlich nötig und lebten von diesem Übermaß in großem Reichtum. Außerdem arbeiteten sie für die römischen Besatzer, während die Juden die römische Herrschaft abschütteln wollten. Die zweite Sünderin war ebenfalls reich. Wenn sie arm gewesen wäre, hätte man sie gar nicht in ein so bedeutendes Haus gelassen. Diener und Hausherren ließen nur Menschen ihres Standes hinein. Die dritte Art von Sünden waren die Pharisäer. Sie hielten sich streng an das Gesetz, wuschen ihre Hände richtig, beteten schon, aber sündigten genauso wie die anderen. Sie rechtfertigen das Böse und profitieren davon. Doch in diesem Haus voller Sünden hielten sich alle außer dieser Frau von angesehenen Menschen. Ein Bruder erzählte einmal eine Geschichte. Er sah zwei Männer, die Trunkenbolde waren, und begann ihnen von Jesus Christus zu erzählen. Aber sie hörte ihm nicht zu. Er sagte, ihr seid Betrunkene und Sünder, ihr müsst Buße tun. Darauf antwortete sie, nein, wir sind keine Sünder, wir sind angesehene Leute. Er sagte, was für angesehene Leute seid ihr? Ihr seid doch Betrunkene. Da fragte der eine den anderen, respektierst du mich? Und er antwortet, ja, ich respektiere dich und ich respektiere dich auch. Also sind wir beide angesehene Leute. Oft beurteilen wir uns selbst und andere oberflächlich. Wir sehen den Splitter im Auge des anderen, bemerken aber den Balken mit Augen in eigenem Auge nicht. Weder dem Zöllner noch dem Pharisäer hat Jesus die Sünden vergeben. Deshalb sollen wir uns nicht mit anderen Menschen vergleichen, sondern mit dem Wort Gottes. Das ist der Spiegel, der uns hilft, uns selbst richtig einzuschätzen. Dank des Wortes Gottes erkennen wir den wahren Zustand eines Herzens, egal ob es ist einer schlammigen und befestigten Straße in Steppe ähnelt oder einer asphaltierten Straße in Basel. In Lukas Evangelium Kapitel 3 lesen wir die Ratschläge zur Lebensänderung, die Johannes der Täufer gibt. Die einfache Volk fragte, was sollen wir tun? Und er antwortet, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der tu ebenso. Die Zöllner, die reichen und korrupten Beamten ihrer Zeit fragten, Meister, was sollen wir tun? Und er spricht zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vergeschrieben ist. Ehrlich gesagt, war ich ein bisschen enttäuscht, als ich diese Anweisungen las. Wie kann es sein, dass Johannes dem Täufer zu den armen Menschen sagt, wenn du zwei Hemden hast, gib eines dem, das keines hat, und gib auch von deinem Essen ab. Aber zu Reichen sagt er einfach, lebt von eurem Gehalt. Vielleicht wäre es doch besser, wenn der Reiche die Hälfte abgibt und ich einfach nur von meinem Gehalt lebe. Aber wenn man darüber nachdenkt, sieht man, Johannes spricht gerecht. Die Anweisung, die Johannes der Täufer gab, ist in Wirklichkeit ein sehr kompaktes Antikorruptionsgesetz. Im Internet liest man, dass in der Schweiz 10 Artikel gegen Korruption in verschiedenen Gesetzen gibt, in der Ukraine 92. Aber Johannes Täufer hat nur einen Satz gebraucht. Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Dabei hat er eine sehr schwierige Aufgabe gestellt. Für viele Menschen ist es fast unmöglich erfüllen. Wenn dieses Gebot eingehalten würde, wäre das Leben für alle viel besser. Denn diese Förderung ist eigentlich die Förderung nach einem ehrlichen Leben. Dabei stehen die Zöllner und heutige Beamte unter einem doppelten Gesetz. Sie müssen sowohl ehrlich als auch barmherzig sein. Und auch wir alle stehen unter diesem doppelten Maßstab. Alle Menschen soll barmherzig sein, aber in meinem Beruf muss ich auch nicht betrügen oder stellen. Wir sollen Christen sowohl im Privatleben als auch im Arbeitsplatz widerspiegeln. Als die Soldaten Johannes fragten, was sie tun sollen, Johannes antwortete ihnen, tut niemand Gewalt an, erpresst niemand und begnügt euch mit eurem Sold. Die Soldaten haben in Geschichte immer wieder im Krieg gestohlen. Sie rauben die Zivilbevölkerung aus. Zum Beispiel würfelten die Soldaten um das Gewand Jesu. Sie warteten nicht einmal seinen Tod ab. Vor den Augen aller Menschen teilen sie schon die Kleider eines noch lebenden Mannes. Wie weit waren Sie von den Worten des Johannes entfernt? Begnügt euch mit eurem Sold. Nadjezda hat einmal erzählt, als russische Soldaten in ihr Haus gekommen sind und sie haben Laptop mitgenommen. Sie lief ihnen nach und verlangte den Laptop zurück. Die Soldaten sagten, sie müssen diesen Laptop überprüfen. Dann stritt sie mit ihnen und schließlich gaben sie ihr den Laptop zurück. Ich habe ihr gefragt, wo ist dieser Laptop? Und sie hat mir gesagt, dieser Laptop steht in der Ukraine. Manchmal denken wir, dass wir zivilisiert sind. Wir sagen, die alten Menschen waren wild, sie plünderten, vergewaltigen und töten. Aber wir moderne Menschen sind doch nicht so. Doch das stimmt nicht. Grausamkeit, Gier und Gewalt werden nicht durch die Zeit geheilt. Um Heiligen zu erfahren, braucht man Buße. Wie viele Kriegsverbrechen hätten vermeiden werden können, wenn die Soldaten auf diese Worte gehört hätten? Ja, sogar der Krieg selbst würde entstehen, wenn die Länder sich mit ihrem Sold begnügen würden. Wenn ein Dieb einen Passanten mit einem Messer droht und dessen Geldbörse stehlen will, macht im Prinzip dieselbe wie ein Staat, der einem anderen Staat mit Panzer und Raketen droht. Johannes der Täufer erkannte die Probleme der Menschen sehr tief. Er wollte die Menschen unbedingt zu Christus führen. Aber die schwierigste war es, der Stolz und die Heuchelei der religiösen Führer jener Zeit zu überwinden. Die harteste Kritik, die schärfsten Zurechtweisungen galten den Pharisäern und Sadduzäern. Und das betrifft nicht nur die Worte von Johannes dem Täufer, sondern auch die Lehre Jesu Christi. Johannes der Täufer nennt sie Otterngezucht. Er sagt, dass sie Kinder der Schlangen sind. Man kann sich das bildlich vorstellen. Eine giftige Schlange legt Eier, aus denen kleine Pharisäer schlüpfen. Aber sie sind nicht so geboren worden. Sie haben die Lüge bewusst gewählt. Das steht im völligen Widerspruch zu dem, was sie über sich selbst dachten. Sie hielten sich für Kinder Abrahams, für Erben aller Segnungen, die Gott seinem Volk gegeben hat. Der Grund war, dass sie nicht nur selbst nicht gerettet wurden, sondern auch andere Menschen als Heil blockierten. Deshalb sollen wir falsche Lehrerin meiden. Um das zu tun, müssen wir die wahre Lehre kennen. Ein schönes Beispiel, wie man Wahrheit von Lüge unterscheiden kann, ist der Vergleich mit Geld. Man erkennt falsches Geld am besten, wenn man das echte Geld gut kennt. Als ich zum ersten Mal Franken in Hand hielt, wusste ich nicht, ob sie echt waren. Aber als ich darauf in Laden Lebensmittel kaufen konnte, wusste ich, das sind keine Kalenderblätter oder Souvenirs. Das war echtes Geld. Damit wir nicht unter den Einfluss falscher Lehrer geraten, sollen wir die Wahrheit studieren. Wenn du die Schrift liest und studierst, wirst du die Wahrheit erkennen. Wenn du im Gebet zu Gott kommst, wirst du Wahrheit von Lüge unterscheiden können. Und schließlich kannst du dich immer auf die Worte Jesus Christus erinnern. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir leben in der Endzeit. so wie die Menschen damals zur Zeit Christi lebten. Was bedeutet das? Sollen wir wie manche alles verkaufen, weiße Gewänder kaufen und auf einen Berg gehen, dort Lieder singen und auf Jesus warten? Solche Beispiele hat er in der Geschichte gegeben. Nein, wir sollen mit Ehrfrucht das tun, was wir tun. Wir sollen so bauen, dass es einerseits viele Jahre Bestand hat, aber gleichzeitig so leben, dass auch dann Sinn hat, wenn Christus morgen kommt. Es gab Menschen, die nicht heiraten wollten, weil Christus ja morgen kommen könnte, aber der Bibel sagt, ihr Männer lebt vernünftig mit euren Frauen zusammen und ehrt sie als das schwächere Gefäß, als Miterben der Gnade des Lebens, damit eure Gebete nicht verniedert werden. Martin Luther sagte einmal, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute noch ein Äpfelbäumchen pflanzen. Johannes der Täufer sagte, tut Buße, denn das Himmelreich ist näher herbeigekommen. Das war seine Botschaft. Aber nach seiner Taufe begann auch Jesus zu predigen. In Matthäus 4, Vers 17 lesen wir, von da an begann Jesus zu predigen und zu sagen, tut Buße, denn das Himmelreich ist näher herbeigekommen. Jesus wusste, dass die Zeit näher ist und legte dennoch das Fundament der Gemeinde, der Kirche für Jahrtausende. Gleichzeitig sollen wir heute wachen, Christus wird kommen, wenn wir es nicht erwarten. Und hochwahrscheinlich werden wir denn keine Zeit mehr haben, noch etwas zu ändern. Deshalb müssen wir uns jetzt ändern. Das kann man mit einer Geburt vergleichen. Alle schwangeren Frauen wissen, dass sie irgendwann gebären werden. Aber für alle ist es doch plötzlich und überrascht. Besonders beim ersten Mal. Ich erinnere mich in alle drei Male, als Oksana im Krankenhaus zur Geburt führt. Beim ersten Mal war es für uns Überraschung. Beim zweiten Mal war es ebenfalls unerwartet, aber und dritte Mal auch, aber nur für mich. Darum sollen wir wachen, und auf Jesus Christus zu warten. Amen.